Heute Morgen möchte ich gern mit euch gemeinsam nachdenken, wie es vielleicht möglich ist, dass wir neue Kraft bekommen. Neue Kraft. Und das, sage ich mal, besonders in schweren Zeiten. Wenn die Zeiten leicht und rosig sind, dann kommen wir gar nicht darauf, irgendwie uns nach neuer Kraft auszustrecken, weil wir denken, wir schaffen das irgendwie. Aber wenn die Zeiten schwieriger werden, dann glaube ich, ist so ein Wunsch, eine Sehnsucht nach neuer Kraft, die ist schon irgendwie da. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch von euch ausgelaugt. Ich bin gesundheitlich auch ein kleines bisschen erkältungsmäßig angeschlagen. Und schon merke ich so, ist der Blick auf alles doch ein klein wenig anders. Die lange Corona-Zeit mittlerweile, immer wieder mal neue Regeln, neue Vorschriften, Einengungen. Vielleicht hast du auch irgendwo anders in deinem Leben irgendeine Last, die du mit dir rumträgst, etwas, was dich persönlich betrifft oder im weiteren Umfeld. Das passiert ja immer mal wieder, dass etwas auf uns einströmt, womit wir nicht so gerechnet haben, was uns manchmal fast ein bisschen umhauen möchte. Und heute Morgen möchte ich dir und mir und uns allen sagen, es ist gut, es ist die Gelegenheit zum Auftanken. Du darfst neu auftanken. Paulus und Barnabas, hatte ich gerade gelesen, gingen auf eine erste Missionsreise. Und denen ging es längst nicht immer nur blendend. Also ich meine, ich denke, wir haben alle schon mal die Missionsreisen gelesen und was wir gerade gehört haben, ist auch so ein schönes exemplarisches Beispiel. Sie haben nicht nur rosige Zeiten erlebt. Im Gegenteil, sie kannten bei diesen Reisen auch viele Krisen. Und vielleicht haben sie gedacht, Herr, wir sind doch in deinem Namen, in deinem Auftrag unterwegs. Das müsste doch eigentlich eine gesegnete Zeit werden mit vielen Entscheidungen für Gott, mit vielen positiven Erfahrungen. Menschen sollen zum Glauben kommen. Warum denn dieser Widerstand auch noch? An einigen Orten wurden sie vertrieben, brutal angegriffen, verleumdet, geschlagen, feindselig behandelt. Eben haben wir gehört, in Lystra, in der Apostelgeschichte 14, kann man das eben nachlesen, wurden sie missverstanden und wurden zuerst als Götter angebetet. Das klingt zwar erstmal ganz attraktiv, aber das war nicht das, was sie wollten. Barnabas sei Zeus und Paulus der Götterbote Hermes, also nicht der, der die Päckchen bringt, sondern ne, der davon der ursprünglich da im Hintergrund stand, dahinter stand. Welch ein Missverständnis. Und die beiden haben es auch gerade gehört, oder Paulus setzt an zu einer Rede und erklärt ganz feierlich, nee, da habt ihr euch geirrt, das ist zwar ganz schmeichelhaft, aber das ist nicht der Grund, warum wir hier bei euch in Lystra sind. Wir sind keine Götter, keine wiedergeborenen Auferstandenen. Und ganz kurze Zeit danach kommen andere noch dazu, Gegner, und plötzlich schlägt die ganze Stimmung um. Eine wütende Volksmenge entsteht und treibt Paulus hinaus in die Stadt, steinigt ihn. Und er schien tot zu sein. Eben noch als Gott angebetet, hofiert, man wollte ihm Opfer bringen und 5 Minuten später fliegen Steine auf dich. Wie schnell kann das Leben sich verändern? Welch ein Gegensatz. Wie ist Paulus damit umgegangen? Es heißt, wir haben es auch kurz gehört, das ist so nur ein Satz, der kann schnell untergehen, die Jünger umringten ihn. Also ich vermute mal, das waren jetzt nicht alles Ersthelfer, ne, die irgendwelche Wiederbelebungsmaßnahmen machen wollten, sondern es ist gut möglich, dass sie für ihn gebetet haben. Er schien tot zu sein und ihre Jünger bilden so einen schützenden Kreis und beten für Paulus. Und Gott hat eingegriffen an der Stelle. Paulus steht wieder auf und geht in die nächste Stadt, Derbe, um dort weiter zu evangelisieren. Und dann lesen wir weiter, eben, ich habe es auch gerade gelesen in der Apostelgeschichte, als sie in jener Stadt Derbe das Evangelium verkündeten und viele zu Jünger gemacht hatten, kehrten sie wieder nach Lystra zurück, da wo er gerade gesteinigt wurde. Was für ein Mut, da nochmal hinzugehen. Sie stärkten die Jünger und ermahnten sie, im Glauben durchzuhalten und sagten, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Paulus wurde in Lystra gesteinigt, aber trotzdem hat er sich nicht davon abhalten lassen, die frisch bekehrten Jünger dort nochmal frisch neu zu ermutigen. Haltet fest am Glauben, verliert ihn nicht aus den Augen. Das möchte ich auch dir und mir heute Morgen sagen, weitergeben. Halte am Glauben fest, stehe zu Jesus. Glaube weiter, dass Gott gut ist und dass er es nicht nur gut meint. Treff dich weiter mit Gottes Familie, im Gottesdienst, zum Hauskreis, im Gebetskreis? Fragezeichen. Halte fest am Gebet, ganz gleich, wie groß auch deine Schwierigkeiten sind. Versuch, Gleichgesinnte zu finden und dann mach so einen Kreis um das Problem herum. Pflege die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus und dem Heiligen Geist. Und ich möchte uns heute Morgen an vier Sachen erinnern. Ich glaube, das sind vier Sachen, die wir irgendwie alle irgendwie schon mal gehört haben. Das werden jetzt keine ganz, ganz neuen, spektakulären Dinge sein, aber Sachen, an die ich uns heute Morgen gern erinnern möchte und die hoffentlich dazu führen, dass wir nochmal entdecken, dass es möglich ist, nochmal neue Kraft auch in schwierigen Zeiten zu bekommen. Eine erste Erinnerung: Not ist vorausgesagt. Uns ist vorausgesagt worden, dass Bedrängnis und Not zu unserem Leben als Christen dazugehören werden. Und manchmal vielleicht ist es gut, dass wir das nicht jeden Tag gesagt bekommen, damit wir nicht als ängstliche, verängstigte, deprimierte Jünger nur noch panikartig davonlaufen. Aber wir wissen das, dass das dazugehört zur Nachfolge, zu unserem Leben. In der Apostelgeschichte 14,22 steht, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Und das war nicht nur für die Menschen in Lystra von Paulus gedacht. Das ist auch für uns heute. In Johannes 16,33 sagt Jesus, in der Welt, da habt ihr Angst. Man kann das Wort auch mit Bedrängnis übersetzen. Seid aber guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Sie stärkten die Jünger und sagten ihnen, wir müssen durch viele Bedrängnisse hindurch. Es gilt auch für uns heute. Wir werden hier nicht unsere Zelte aufschlagen. Auch nicht bei einem christlichen Event, bei dem schönsten christlichen Freizeitevent, wo auch immer. Wir haben eine andere Heimat. Wir sind unterwegs, wir sind wie auf einer Pilgerreise. Es geht weiter. Und wir gehen durch Schwierigkeiten hindurch. Vielleicht machst du gerade auch etwas Schwieriges durch. Du wirst dort nicht bleiben. Du wirst hindurchgehen. Lass uns das zu einem Leitspruch machen. Gott führt mich hindurch. Ich werde nicht feststecken bleiben in der Schwierigkeit. Gott führt weiter zum Ziel. Gott führt weiter bis zu seinem Ziel mit dir. Verfolgung war im Neuen Testament die Regel, nicht die Ausnahme. Wir leben in einer recht komfortablen Ausnahmesituation. Die Menschen, die vor 2000 Jahren zum Glauben gekommen sind, für die war Verfolgung ganz normal. Auf der nächsten Missionsreise, auf der zweiten, schrieb Paulus von Athen zu den frisch bekehrten Christen in Thessalonich, um die er sich sehr sorgte. Im 1. Thessalonicher 3 kann man das nachlesen. Wir hielten es einfach nicht länger aus, ohne Nachricht von euch zu sein. Deswegen entschlossen wir uns, allein in Athen zu bleiben und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken. Timotheus sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen, damit ihr all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, standhaft bleibt. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Christen dazugehören. Wissen wir das? Wir hören es ab und zu mal von anderen Christen in anderen Ländern und dann macht es uns wahrscheinlich auch ganz schnell betroffen. Aber zu unserem Leben? Schon als wir bei euch waren, haben wir immer wieder darüber gesprochen. Jetzt wisst ihr es aus eigener Erfahrung. Das ist der Grund, weshalb ich es nicht länger aushalten konnte, nichts von euch zu hören. Und weshalb ich Timotheus zu euch geschickt habe. Er sollte mir berichten, ob euer Glaube all diesen Angriffen standgehalten hat. Oder ob der Versucher euch zu Fall bringen konnte. Und das gibt es ja auch noch, eine Gegenseite Gottes, den Teufel, den Verführer, der ja nicht so oft vorkommt, den wir gern so ein bisschen ausblenden, zum Teil zu Recht, weil wir sind ja mit Jesus auf der sicheren Seite und trotzdem gibt es da eine Gegenseite, der auch in der Bibel sehr realistisch beschrieben wird. Der Gegenspieler Gottes bäumt sich auf gegen die Verkündigung des Evangeliums der guten Nachricht. Er verliert nicht gern Leute. Er will Verunsicherung, Zweifel sehen, Christen ins Ohr flüstern. Gott sind deine Probleme egal. Gott ist nicht gut. Ist es nicht grausam von Gott, so etwas zuzulassen? Es lohnt sich doch gar nicht, Gott zu dienen. Gott ist ein Lügner. Man kann seinem Wort nicht vertrauen. Gib lieber auf. Aber das stimmt nicht. Widerstand und Schwierigkeiten haben für die ersten Christen dazu gehört und werden uns auch immer wieder betreffen. Paulus wollte unbedingt wissen, wie es den Christen Thessalonich ergangen ist, ob sie es geschafft haben, diesem Widersacher etwas entgegenzusetzen. Es heißt, wir mussten wissen, wie es euch geht und ob der Versucher euch nicht doch versucht hat. Selbst wenn du von dem ein oder anderen Ereignis in deinem Leben immer wieder mal überrumpelt wirst oder überrumpelt werden wirst. Gott ist nicht überrumpelt. Nichts kann ihn überraschen, nichts. Er weiß, wie dein Leben heute Nachmittag aussehen wird. Er weiß, was du nächste Woche tun wirst, welche Schwierigkeiten auf dich zukommen werden. Und deswegen kann er auch alles zu unserem Besten dienen lassen. Er hat die Versorgung und den Ausweg aus dem Problem schon im Voraus geplant. Ein schönes Beispiel aus der Bibel ist Josef. Gott hat in jeder Situation für ihn vorgesorgt. Für uns im Nachhinein auch eine schöne, komfortable Geschichte, wenn wir die Geschichte von Josef so im Rückblick lesen. Ja, so am Ende, wie er mit seiner Familie als Vizepräsident in Ägypten steht und seine Familie reinholt und vor der Hungersnot bewahrt. Aber unterwegs, was der unterwegs durchgemacht hat, er musste die ägyptische Sprache lernen. Er entwickelte Führungsqualitäten, die er nötig hatte am Hof vom Pharao. Gott ist nicht von den Problemen von Josef überrascht gewesen und hat gedacht, oh, das ist aber jetzt zu groß, zu viel für meinen Josef. Weder davon, noch in der Welt, was in dieser Welt passiert, noch von dem, was in deinem Leben passiert und passieren wird, ist Gott wirklich überrascht. Wir sind es öfters. Und er möchte dir helfen, inmitten von all dem, was dich sorgt oder vielleicht auch sorgen wird. Und damit sind wir bei einer zweiten Erinnerung. Schwere Zeiten gehen vorüber. In 1. Petrus lesen wir, Kapitel 1, dann werdet ihr euch freuen, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zum Lob und zum Preis und zur Ehre Gottes, wenn offenbart wird durch Jesus Christus. Petrus möchte auch uns ermutigen. Bleibt standhaft, vertraut weiter, bleibt dran. Hier steht, wenn eine kleine Zeit der Anfechtungen auf euch zukommt und ihr darin traurig seid. Und das ist ganz normal für die Christen damals, auch für uns heute. Wir können in finanzielle Probleme geraten oder eine gefühlte Not kann aufkommen. Krankheiten werden weiter auf uns zukommen, so oder so. Oder auch die Gefahr, Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind vor Gott. Aber es geht vorbei. Gott lässt Petrus bewusst eine kleine Zeit schreiben. Und im Vergleich zur Ewigkeit ist alles hier auf der Erde letztendlich eine kleine Zeit. Und wir wissen es ja selber, unser Zeitempfinden ist sehr unterschiedlich. Bei einem Telefongespräch oder beim Mittagsschlaf, wer sich das leisten kann, kann die Zeit wie im Flug vergehen. Beim Warten auf die rote Ampel, ich kann euch sagen, ich kenne da so ein paar Straßen, da ist irgendwas, da muss was faul sein. Im Stau oder vor der Bahnschranke können 3 Minuten zur Ewigkeit werden. Eine kleine Zeit der Verfolgung, des Leidens wird irgendwann zu Ende gehen. Es regnet nicht unendlich, irgendwann kommt doch die Sonne wieder raus. Probleme bleiben im Normalfall nicht für immer. Manchmal dauern sie länger, als uns lieb ist, zugegeben, ganz oft sogar. Aber sie werden vorbeigehen, sie werden vorübergehen. Die Turbulenzen und Ängste, die die Welt gerade mit Corona noch immer in Atem halten, werden vorbeigehen. Irgendwann wird anderes in der Öffentlichkeit wichtiger werden. Es werden aber auch neue Krisen kommen, neue Probleme. Trotzdem, Zeiten ändern sich. Und einer bleibt immer der gleiche. Dinge, Probleme, Zeiten ändern sich. Einer, Gott, bleibt immer der gleiche. Und wenn es auch manchmal länger dauert, als uns lieb ist, Gott regiert auch diese problematischen Zeiten. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Egal, wie viel Glauben du mitbringst, auf die Waagschale legen kannst. Und damit sind wir bei der dritten Erinnerung. Verliere nicht den Mut, auch wenn du warten musst. Auch wenn diese Problematik sich nicht so schnell auflöst, wie du vielleicht gehofft hattest. Wenn es mal wieder länger dauert. Ein Snicker ist nicht die Lösung aller deiner Probleme. Wenn es aussieht, als würde Gott deinem persönlichen Zeitplan eher im Weg stehen oder keine Aufmerksamkeit schenken. Wir lesen nirgends in der Bibel, dass Gott uns in Bezug auf seinen Zeitplan um Rat fragt. Manchmal dauert es etwas länger, aber Gott bleibt in seinem Plan. Ein Beispiel aus der Bibel, in 4. Mose 20 und 21, ist eine bemerkenswerte Geschichte. Mose und das Volk Israel sind auf dem Weg von Ägypten in das versprochene Land. Der kürzeste und direkteste Weg würde durch Edom führen, ein späteres Nachbarvolk, ein Brudervolk sozusagen. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Die Edomiter waren quasi Blutsverwandte und Blut ist ja bekanntlich dicker als Wasser. Die Verwandten, da kann man sich doch drauf verlassen im Normalfall. Sie stammten von Esau ab und die Israeliten von Jakob, waren also brüderlich irgendwie verbunden, also zumindest früher. Das müsste doch eigentlich klar gehen. Und so ließ Mose dem König von Edom sagen, Bruder, wir stehen an deiner Grenze. Lass uns durch dein Land ziehen. Wir werden deine Gärten und deine Weinberge nicht betreten. Wir werden immer auf den Wegen bleiben. Wir werden nicht einmal Wasser aus deinen Brunnen trinken. Wir ziehen nur durch das Land, das Gott unserem Vater Abraham versprochen hat. Und der König von Edom ließ zurück ausrichten, wenn ihr durch mein Land zieht, werde ich gegen euch kämpfen. Mose ließ ihn noch einmal bitten, Bruder, du weißt doch, welche Not wir in all den Jahren in Ägypten hatten. Wir bleiben auf der Straße und wie gesagt, wenn wir Wasser trinken sollten, werden wir es dir sogar bezahlen. Aber der König von Edom rückte mit seinem Heer aus und drohte niemals. Also packte das Volk Israel seine Sachen und statt auf direkten Wege ins gelobte Land zu ziehen, mussten sie eben einen viel längeren Weg in Angriff nehmen. Das Ziel blieb trotzdem das gleiche. Dieses von Gott versprochene Land. Auch wenn der Weg dahin sich jetzt plötzlich geändert hatte, obwohl es nicht abzusehen war. Das Ziel bleibt das gleiche, auch wenn sich die Strecke ändert. Manche haben vielleicht gedacht, wenn die Ehe in Schwierigkeiten gerät, vielleicht doch aufzugeben. Nein, das Ziel, ein Mann und eine Frau, lebenslange Gemeinschaft, von Gott her so gedacht, bleibt das gleiche. Du hast schon lange dafür gebetet, dass dein Partner zum Glauben kommt. Es macht eh keinen Sinn, aufgeben. Nein, das Ziel bleibt das gleiche. Die Ankunftszeit kann verschoben sein. Das Ziel bleibt das gleiche. Oder du hast gedacht, irgendeine gesundheitliche Einschränkung, die du schon länger mit dir rumträgst, jetzt habe ich aber lang genug dafür gebetet, jetzt reicht's aber. Ich werde damit leben müssen. Andere, ne, Prominente in der Bibel haben auch ihren Stachel im Fleisch. Nein, ich glaube, es lohnt sich nicht aufzugeben. Das Ziel bleibt das gleiche. Gott möchte generell auch Heilung. Und es ist so leicht, irgendwann doch aufzugeben, sich an den Weg ranzusetzen und zu sagen, jetzt habe ich es so lange versucht, jetzt ist aber gut. Du betest schon lange für deine Kinder, teilweise Enkel, wo nicht unbedingt Glaube so in unserem Sinne zu sehen ist. Naja, wenn die Kinder 18 sind und aus dem Haus, dann, ne, dann sind wir ja raus. Nein, das Ziel bleibt das gleiche. Vielleicht legt es dir Gott erneut aufs Herz und gibt dir neue Kraft dafür, neue Motivation, für etwas zu beten, wo du vielleicht schon innerlich aufgegeben hast und wo du es vielleicht ab und zu mal in irgendeiner Gebetsgelegenheit mechanisch abspulst. Als die Israeliten um das Land Edom herumzogen, lesen wir weiter, fingen die ersten Israeliten an zu murren und sich über Gott und Mose zu beklagen. Mose, dieser Umweg, das ist doch alles deine Schuld. Und sie beschwerten sich über Gott. Dieses eklige, dumme Manna, was wir immer nur hier kriegen, das mögen wir schon gar nicht mehr sehen. Wenn wir anfangen, dann auch noch uns über das zu beschweren, was Gott uns schenkt, dann haben wir ein echtes Problem. Die Israeliten gingen sogar so weit, Mose, du hast uns hierher gebracht, damit wir sterben. Gott hat uns in eine tödliche Falle geführt. Wir sind ihm gleichgültig. Ihm ist nicht zu trauen. Und sie konnten nicht mehr sehen, dass dieser gleiche Gott sie aus einer sehr unkomfortablen Situation, aus einer Sklaverei geführt hatte, dass er sie auch in dieser Wüstenzeit versorgt hatte die ganze Zeit. Und so gab es eben dann auch schon mal eine erste Strafe von Gott für dieses Meckern. Feurige Schlangen, Sandrasselottern attackierten das Volk. Und das führte dazu, dass sie sich überlegt hatten, oh nee, das war vielleicht doch nicht so richtig angesagt, dieses Meckern und Murren. Und sie kommen zu Mose und sagen, wir haben doch gegen Gott und dich geredet, wir bereuen es, bitte für uns zum Herrn, dass wir eine Lösung bekommen. Und die Antwort darauf sehen wir im Neuen Testament, in 1. Korinther 10. Da sagt Paulus, stellt die Güte und Geduld des Herrn nicht auf die Probe. Das taten sie damals und wurden von Schlangen gebissen und starben. Murrt nicht, wie einige von ihnen murrten und vom Verderber umgebracht wurden. Wir Deutsche sind so, heißt es, Weltmeister im Meckern. Alle, die hier nicht geboren sind, können sich jetzt zurücklehnen und sagen, ja, ja. Und es ist so leicht, mitzumeckern. Ja. Es gibt so viele Gelegenheiten jeden Tag, die uns einladen zu meckern, zu murren. Aber ich glaube, dass es letztendlich nicht hilft und auch nicht gut ist. Und schon gar nicht über Gott. Gott Vorwürfe zu machen. Wer bist du, wer sind wir, dass wir uns gegen Gott erheben und ihn in Frage stellen. Seinen Zeitplan in Frage stellen. Ich beobachte in unserer Gesellschaft immer mehr eine zynische und manchmal sogar feindselige Haltung gegenüber Gott. Gottes Schöpfungsordnung von Mann und Frau wird durcheinandergebracht. Aber wer sind wir Menschen, dass wir uns anmaßen zu sagen, wer und wie viele Menschen miteinander eine Partnerschaft eingehen sollten? Ich beobachte Bitterkeit, Spott und auch manchmal Groll gegenüber Gott. Aber wer sind wir Menschen, dass wir uns erheben gegen Gott, von dem wir hoffentlich glauben, dass er uns alles geschaffen hat? Was wirkte als geistliches Gegengift gegen diese Schlangen damals in der Wüste? Mose flehte für das Volk zu Gott und sagte, und Gott sagte ihm: Gut, Mose, mach eine Schlange aus Bronze, hänge sie an einem Stab, und jeder, der im Blick auf diese bronzene Schlange ausrichtet, wird leben. Und tatsächlich jeder, der diese eherne, heißt es bei Luther, diese bronzene Schlange anschaute, musste nicht mehr sterben. Jesus bezieht diese Geschichte in Johannes 3 auf sein Sterben am Kreuz. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste der Sohn Jesus auch erhöht werden. Wenn wir in Not sind und von giftigen Schlangen gebissen werden, lasst uns auf Jesus schauen und auf seine Tat, auf seine erlösende Tat am Kreuz, die alles Notwendige erledigt hat. Und das bringt mich zu der letzten, zu der vierten Erinnerung. Schwierigkeiten verweisen auf etwas in der Zukunft. Und manchmal ist die Zukunft näher an der Gegenwart, als wir vielleicht denken. Schwierigkeiten verweisen auf die Wiederkunft von Jesus hin. Die Jünger von Jesus fragten ihn: Herr, was sind die Zeichen deines Wiederkommens? Darauf antwortete er: In dieser Zeit werden an Sonne, Mond und Sternen seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr, weil das Meer tobt und die Sturmfluten über sie hereinbrechen, was sie denken sollen. Kommt mir so manchmal in so Krisenzeiten ein bisschen bekannt vor, oder ich vergleiche es dann manchmal so innerlich ein bisschen. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten über sie hereinbrechen. Und ich glaube, wir können alle hochrechnen, dass nicht nur eine tatsächliche Wasserflut damit gemeint sein könnte. Wie viel Chaos und Unwissenheit, wie viel Verängstigung, wie viele unterschiedliche Ansichten, wie viele Fragezeichen hat jeder oder haben viele in dieser Pandemie? Jesus hat über all das gesprochen. Und weiter lesen wir in Lukas 21, die Menschen sind voll lähmender Angst und Unwissenheit darüber, was mit der Welt, in der wir leben, noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Und dann werden alle sehen, dass der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Und deswegen ist das auch in dieser aktuellen Zeit, in der wir leben, so ein Vorbote, eine Erinnerung, glaube ich, daran, dass Jesus wiederkommen wird und dass dieses Ereignis näher kommt, ohne dass wir wüssten, wann. Aber er sagt es mit dringlichen Worten: Wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dass Menschen in Aufruhr sind, dass Völker nicht wissen, was sie tun sollen, dass Menschen mutlos werden und Angst davor haben, was in der Welt passieren wird, wenn ihr all das seht, dann erhebt eure Häupter und blickt auf. Seine Wiederkunft wird kommen. Jesus wird einmal wiederkommen. Er wird die, die an ihn glauben, die diesen Glauben bewahrt haben und gelebt haben, also nicht bewahrt zu Hause irgendwo in einem Schrein, sondern mit ins Leben hineingenommen haben, wird er zu sich entrücken. Und so glaube ich, dass auch diese herausfordernde Zeit keine Zeit für halbe Sachen ist. Es ist die Zeit, alles auf Jesus zu setzen. Es ist die Zeit, Jesus mit ganzem Herzen zu folgen. Es ist die Zeit, sich von ihm diese Kraft zu erbitten. Nicht um gerade so durchzuhalten, sondern um zu erleben, dass wir an einen lebendigen Gott glauben. An einen Gott, der uns beschenken möchte, der uns nicht jeden Tag so ein Mini-Häppchen gibt, dass wir gerade so über die Runden kommen. Gott möchte uns in schwierigen Zeiten Kraft schenken. Es ist so wichtig, dass wir auch in dieser Zeit alles auf Gott setzen, alles auf Gott. Wir sollten unsere Beziehung zu Gott nicht als Notfallknopf betrachten. Immer dann, wenn es brennt, dann drücke ich den und dann gucke ich mal, was passiert. Wenn es uns gut geht, dann brauchen wir ihn vielleicht weniger. Nein, Gott ist kein Fallschirm für schwierige Zeiten. Er möchte uns ganz, er möchte unser Herz ganz. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Lasst uns ihm von ganzem Herzen vertrauen.